und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, Seite an Seite, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. An meiner Seite wie immer, ja, heute fällt mir kein Superlativ für dich ein, aber moin Lars.
Sarum, ich grüße dich. Ja, ich kann irgendwie verstehen, dass du noch nicht so montags morgens noch nicht so in Form bist, dass dir direkt ein Superlativ einführt. Hast ja wieder verloren am Wochenende mit dem HSV.
So, der VfB Oldenburg grüßt leider immer noch vom Ende der Tabelle der Regionalliga Nord. Nach dem 1:1 am Wochenende gegen Drittliga-Absteiger VfB Lübeck, das muss man erwähnen, für die es in dieser Saison ja auch eher durchwachsen läuft für die Lübecker. Und wir haben uns natürlich auch vorher
ein Durchwachsen, von dem wir träumen würden hier in Oldenburg.
Das stimmt, das hast du jetzt gesagt, aber das stimmt. Wir haben uns vorher natürlich schon ein bisschen unterhalten und da hast du zu mir gesagt, isoliert betrachtet ist so ein 1:1 gegen den VfB Lübeck an sich eigentlich gar kein schlechtes Ergebnis.
Ja.
Aber über all dem schwebt natürlich dieses, wie ist das, dieses Damoklesschwert. Und nein, das ist keine Phrase. Nein. Das ist noch kein. Das war aber noch keine Phrase.
Du bist jetzt schon ermahnt. Das heißt, beim nächsten kleinen Vergeben sind wir schon in Richtung gelbe Karte.
Einer von denen bist du also, alles klar. Weiß ich Bescheid, wie ich jetzt spielen muss. Lars, das Spiel war, ich hatte jetzt das Gefühl, hat jetzt nicht vor Highlights gestrotzt, war umkämpft vom Gefühl her. Jetzt vor den Toren ist jetzt nicht mega viel passiert und ich glaube, das spiegelt das 1:1 am Ende ja eigentlich auch ganz gut wider, oder nicht?
Ja, also ich finde jetzt erstmal, um darauf einzugehen, ja, dieses Damoklesschwert, da gucken wir natürlich jetzt jede Woche drauf. Dennoch muss man ja als VfB, und das hilft ja nichts, die einzelnen Spiele jetzt erstmal sehen und betrachten und die einzelnen Auftritte. Und das war im Vergleich zur letzten Woche beim 0:1 gegen Jeddelo doch wieder eine deutlich andere Mannschaft. Insgesamt, ja, stabil, das Wort habe ich sehr häufig gehört, hören wir später nochmal auch in der Pressekonferenz von Dario Fossi. Insgesamt stabil, in der ersten Halbzeit durchaus auch mutig mit einigen Aktionen nach vorne. Zweite Halbzeit, finde ich, wurde Lübeck dann insgesamt schon besser. Ja, und dann kommen die entscheidenden Minuten, über die wir gleich sprechen. Aber ja, wenn wir das Spiel an sich einfach betrachten, man muss dazu sagen, für die Einordnung, finde ich, der VfB war eigentlich zu einem schlechten Zeitpunkt in Lübeck. Die haben sich nach dem Drittliga-Abstieg, haben die einen Komplettumbruch gehabt, muss man sagen. Ich glaube, 21 Spieler haben den Verein verlassen. Und die haben jetzt in den Wochen zuvor 3:1 bei Kickers Emden gewonnen und 3:1 gegen Blau-Weiß-Lohne gewonnen. Die haben jetzt auch gestern, nehmen wir immer Motors auf, gestern in Havelse gewonnen.
Beim Tabellenführer.
Und alle Oldenburger haben auch in den letzten Jahren, glaube ich, erlebt, dass Lohne ein echt guter gestandener Regionalliga ist, gegen den man mal Punkte lassen kann. Also da zweimal 3:1 gewonnen. Das heißt, man hat Lübeck jetzt wirklich in einer Phase gehabt, in der sie sich gefunden haben, in der sie gut drauf sind. Und da ist so ein 1:1 an der Lohmühle erstmal ein gutes Ergebnis. Also finde ich.
Ich glaube, das hätte vor der Saison wahrscheinlich hätten das viele unterschrieben.
Ja, also Lübeck ist jetzt dieses Jahr auch kein Spitzenteam, das muss man auch dazu sagen. Also die sind jetzt nicht ganz oben anzusiedeln, aber ja, habe ich ja gerade gesagt, die Ergebnisse sprechen schon dafür, dass die sich gerade gefunden haben. Und wenn du mich am Freitag gefragt hättest vor dem Spiel, hätte ich gesagt, ja, einen Punkt in Lübeck mitnehmen bei der Form des VfB Lübeck zurzeit wäre ein gutes Ergebnis.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist das jetzt, wenn man das akut betrachtet, ist das jetzt ein Punkt, der einem vielleicht nicht dermaßen viel weiterhilft, aber am Ende ist es trotzdem ein Punkt, der am Ende auch ganz wichtig werden kann. Ja,
ja, komm. Sag mal, wir können jetzt nicht die ganze Zeit das machen, aber ich höre es klimpern. Hört? Ah, Elvis, unser neues Phrasenschwein. Ja. Schöne Grüße nochmal Spender Christian. Sag mal, wenn das so weitergeht, du bist einmal schon am Rande balanciert und jetzt hast du einen Volltreffer gelandet.
Ja. Also wenn wir zwei zusammen aufnehmen, ich glaube, dann geht das ganz schnell, dass wir hier ganz viel Geld zusammen haben.
Ich freue mich schon.
Ja, mein Gehalt freut sich. Ja. Das wird schön geschröpft.
Du kannst das ab.
Bezweifle ich, aber.
Ja, lass uns über das Spiel sprechen, oder? Also über die Details des Spiels.
Ja, wie schon erwähnt, also ich habe euch da am Anfang, wir sind relativ ad hoc in unsere heutige Folge eingestiegen, aber es gab halt jetzt nicht viele Details, wie du es nennst, also zumindest für uns objektive Beobachter in dem Fall. Die Trainer und Spieler werden natürlich jede Szene analysieren und da was finden, aber für uns waren das jetzt nicht viele Szenen, nicht viele Details, die da unserer Meinung nach für euch berichtenswert sind. In Halbzeit 1, glaube ich, nicht derart viel los. Ich glaube, ja, bis auf den einen Distanzschuss von Lübeck, glaube ich.
Genau, also ich sage immer, der VfB, bei diesem Spiel muss man ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja den VfB Lübeck und den VfB Oldenburg.
Ja, du sagst
also
es.
Meistens, wenn ich VfB sage, meine ich Oldenburg. Also der VfB Oldenburg war ganz gut drin, hatte zwei, drei, ja, keine Riesenchancen, zwei, drei gute Gelegenheiten. Marc Schröder, Anwar Adam waren Mitte der ersten Halbzeit mit vorne. Und dann hatte ihm der VfB Lübeck den angesprochenen Pfostentreffer. Das war ein Distanzschuss aus 20 Metern, wo ich glaube, Johnny Peitzmeier wirkte so ein bisschen überrascht, weil der kam relativ ansatzlos.
Ja, genau.
Ist auch keine lange Ausholbewegung oder so, trocken abgezogen.
Und ich hatte das Gefühl, sogar vielleicht noch leicht abgefälscht, zumindest das, was man jetzt über den Bildschirm sehen konnte. Ja. Also er ist auf jeden Fall, oh nein, jetzt muss ich aufpassen, es ist aber keine Phrase, wenn ich sage, er ist gefallen wie eine Bahnschranke, das ist keine Phrase.
Das ist allein schon, dass du das behauptest.
Die Regeln machen immer noch wir. Die Regeln machen immer noch wir. Nee, er ist, ja, wie du sagst. Es wirkte so, man hat gesehen, er hat ein bisschen spät reagiert, weil er vielleicht den Ball unterschätzt hat.
Das ist, finde ich, die richtige Formulierung. Ich finde nicht, dass er wieder eine Bahnschranke fällt. Ich finde, dass er überrascht ist, dass der Lübecker Albrecht war es in dem Moment aus 20 Metern trocken flach abzieht. Deswegen macht er, glaube ich, so einen kleinen Zwischenschritt, der ihm dann Zeit kostet. Und
dann so, oh Mist, ich muss glaube ich doch hinwerfen.
Genau,
so
deswegen Mod, wäre er dann wohl nicht mehr dran gekommen, aber ja, geht an den Pfosten. Soweit nichts passiert und zweite Halbzeit war dann erstmal, ja, Lübeck war zwar dann ein bisschen besser, aber chancenarm. Und dann geht der VfB aus Oldenburg endlich mal in Führung, wie man so schön sagt. VfB hat häufig Rückständen hinterhergelaufen, das ist eigentlich genau das, was sie gewollt haben, hat sich dann im Nachhinein nicht ausgezahlt, aber 73. Minute, Ecke von Taritas. Nico Mai kommt relativ frei zum Kopfball. Ich glaube, da hat auch, es war, glaube ich, eine Variante. Er wurde, glaube ich,
freiblocken, ja.
Genau, frei geblockt. Das hat, glaube ich, gut geklappt. Köpft aufs Tor und Wilhelm Hofrogge hält den Fuß rein, verlängert ihn unter das Dach, wie man so schön sagt.
Fliegt weg. Das, was nicht da ist.
Eigentlich in der Oldenburger Kurve. Was wir uns gewünscht haben aus Oldenburger Sicht. Perfekt.
Ja, die letzte Führung war, glaube ich, bei dem 4-0 gegen Pauli 2, oder nicht?
Wenn
ich nicht?
Nee, der Auswärtssieg, den beim
Bremer SV. Ach, beim Bremer SV, ja.
Oh, hast du unterschlagen.
Ja.
Aber ja, davor stimmt. Davor immer dem Rückstand hinterhergelaufen. Ja, 1-0 und man hat so gedacht, das könnte doch jetzt mal dieser Sieg werden, der jetzt vom Spielverlauf nicht unbedingt zu erwarten war, bei einem Gegner, wo es auch nicht unbedingt zu erwarten war, endlich in Führung gegangen, aber es hat dann doch nur 4 Minuten gehalten.
Ja, aber man muss dazu auch sagen, das war, wie gesagt, das ist ein Spiel, da kannst du die Führung eigentlich auch gut und gerne mal mitnehmen, wenn jetzt der gegnerische Stürmer da jetzt nicht irgendwie einen Sahnetag hat. Also das war, ich würde sagen, heutzutage gibt es ja eben diesen schönen XG-Wert, also die Wahrscheinlichkeit einer Torerzielung.
Ah,
und ich glaube,
gefällt mir jetzt schon gut, deine Einleitung.
Ich glaube, das Tor von Lübeck, das hatte mit Sicherheit einen XG-Wert von unter 5%. Also
ja, macht er stark.
Das ist schon stark. Also um euch das mal, um euch da mal mitzunehmen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber Lübeck hat auf halb links den Ball, spielt einen langen Ball auf die andere Seite, Verlagerung.
Richtung und dann Eckfahne.
Richtung Eckfahne und ich weiß jetzt nicht, welcher Oldenburger das ist, aber
Lübongo.
Der Lübecker läuft den Ball mit dem Rücken zum Tor Richtung Seitenlinie hinterher. So. Ja. Dreht sich dann, Lubongo ist noch 3 Meter weg, vielleicht, und habe ich auch zu dir gesagt, vielleicht in so einer Situation, wenn er sieht, der Gegenspieler ist mit dem Rücken zu dir und er muss ja noch zum Ball, vielleicht, dass wenn er sich umdreht, dass du ihm gefühlt küssen kannst, dass er gar nicht mehr irgendwas machen kann. Er
muss seinen Atem im Nacken spüren.
Ja, oder in dem Fall im Gesicht, wenn er sich umdreht. Und der auch relativ ansatzlos schlägt die Flanke vom Tor weg.
Bevor du das finde ich ist auch, wenn dann in dem Fall der zentrale Fehler, weil ich glaube, wäre dann Abwehrspieler gewesen, der wäre eben im Sprint hinter dem Lübecker quasi im Sprint hinterher zur Eckfahne, während Lubongo halt ja dann doch, ja, halt eben ein Offensivmann im Geiste ist und doch eher joggend hinterher trabt, sagen wir es mal.
Aber du hast es gesagt, wenn man da irgendeinen Fehler ausmachen könnte, dann wäre es das, aber auch ganz klar gesagt, das ist, wie gesagt, da wollen wir jetzt, also da schiebt man niemandem jetzt irgendwie den Fehler zu.
Der
das ist nur das
halt
einzige.
Auch echt eine starke Flanke,
ja,
dass
eben
er quasi aus dem Lauf und dann
genau vom Tor weg. Du hast gesagt, gefühlt ist da Schnee drauf.
Ja.
Der kommt ungefähr auf Elfmeterhöhe runter, der Ball. Und auch der Lübecker, der dann zentral ist, Deichmann,
John Posselt ist es gewesen, ja.
Deichmann ist an ihm dran. Also näher kannst du nicht. Er hat, glaube ich, sogar noch den Arm so ein bisschen auf seiner Schulter, Deichmann.
Ja, genau.
Und Posselt springt vom Tor weg.
Ja.
vom Tor weg und köpft den Ball. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber kriegt noch genug Druck drauf, dass er sich gerade mit genug Druck über Peitzmeier links in die Ecke senkt. Ja.
Peitzmeier war noch dran.
Peitzmeier war sogar noch mit den Fingerspitzen ein bisschen dran. Aber wie gesagt, Deichmann ist eng dran. Peitzmeier meiner Meinung nach auch völlig schuldlos an der Aktion.
Kommt dann, kann er auch so nicht.
Er greift rechnen, ja sogar über. So, er greift sagst. Ja schon über als Torwart und ist trotzdem nur mit den Fingerspitzen dran. Ja. Also es war einfach, sowohl die Flanke war stark als auch der Kopfball.
Ja.
Und
definitiv. Also da so einen Druck hinter dem Ball zu bekommen, ja, der eigentlich halt kaum Schärfe hatte von der Flanke, das ist puh. Also
starke Nackenmuskulatur, der
ja,
Junge.
Ich wollte gerade sagen, ja, erstens hat er ein bisschen gepumpt, Oberkörper, und zweitens hat er vielleicht auch schon mal das ein oder andere Kopfballpendel in seinem Leben gesehen. Das war auf jeden Fall...
Frank Löning würde sich freuen.
Ja, ich glaube, jeder Stürmer, der gerne Kopfbälle spielt, der hat da gedacht, puh, ja, den kann man mal so machen.
Ja, und das war dann eigentlich auch... So zusammengefasst fast die Geschichte des Spiels. Also die Chance von Hofrogge,
ja,
dann.
Ja, genau, da muss ich dazwischen gehen. Das ist nicht die Geschichte des Spiels.
Ja.
Eine Minute vorher, quasi im Angriff vorher, hat der VfB schon eine sehr gute Chance auf 2-0 zu stellen. Ich gebe dir recht, also ich möchte die Szene erst einmal beschreiben. Also 76. Minute steht noch 1-0 für den VfB Oldenburg. Möschel flankt von rechts, die Flanke wird abgefälscht, so im hohen Bogen, und Willem Hofrogge. Ja, kommt quasi aus dem Mittelfeld.
Spritzt dazwischen.
Genau, durchgesprintet, nimmt den Ball sehr gut mit dem Oberschenkel mit, genau in Lauf. Er ist dann schwer zu nehmen, weil er ist im vollen Lauf. Er nimmt den Ball so ein bisschen mit einem langen Schritt aus der Luft, den Torabschluss dann.
Ja, im Fallen.
Im Fallen, ja.
Wie so eine Art Grätsche.
Ja, wie so eine Art Grätsche, genau. Und er schießt ihn halt drüber. Das ist keine Riesenchance, aber den kann man auch mal machen.
Ja,
er kommt dran, die lange Ecke ist frei, also der Torwart sprintet ihm entgegen, deckt die kurze Ecke ab. Er versucht ihn ja auch in die lange Ecke zu legen und er schießt ihn drüber. Das ist jetzt kein Vorwurf und du kannst auch nicht dem Spieler sagen, Gott, du hast eine hundertprozentige Chance ausgelassen. Aber wenn wir über das Thema Effektivität und vielleicht mal einen machen, denn du hast gerade den schönen das Expected Goal,
ja,
also da lag das Expected Goal mehr als bei 5%. Den kann man mal machen.
Ja,
ja. Ja, ich weiß, es ist ein Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man dann die Gegenseite sieht, die halt auch so, im Gegenangriff aus einer fast Nicht-Chance mit einem super Kopfball das 1-1 macht, dann fand ich die Chance des VfB auf der Gegenseite größer. Und da ist dann halt der Unterschied zwischen 2-0 und 1-1.
Ja, Fossi hat es auch in der PK gesagt, das hören wir auch gleich nochmal, dass das so der Knackpunkt war. Ich glaube, er hat sogar davon gesprochen, dass man den machen muss. Da haben wir beide gesagt, wie ihr eben schon Lars gehört habt, ja, da würden wir jetzt nicht mitgehen, dass man den machen muss, aber natürlich hat Fossi nach dem Spiel da ja jetzt noch nicht großartig irgendwie was analysiert oder so.
Ja,
und wenn es seine Meinung ist, ich meine, er ist der Trainer, also natürlich.
Die Formulierung ist, glaube ich, wir müssen das 2-0 machen.
Ja,
das
genau.
Lass uns doch mal abspielen, was Dario zum Spiel gesagt hat. Dann können wir da gleich nochmal drüber sprechen.
Hören wir mal rein.
Ich glaube, wir alle haben hier ein sehr leidenschaftliches Spiel gesehen von beiden Mannschaften, indem wir sehr, sehr kompakt verteidigt haben, was auch hier sehr, sehr wichtig war für uns. Wir wollten hier sehr leidenschaftlich auftreten, wussten, das kann hitzig werden von draußen auf dem Platz. Und sagen wir mal, diesen Kampf haben wir wirklich sehr, sehr, sehr gut angenommen und haben gegen einen wirklich starken Gegner, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, hier zu Recht den Punkt mitgenommen. Ich fand uns in der ersten Halbzeit sehr stabil, haben mit der Zeit, die verlief, immer mehr Selbstvertrauen bekommen, haben versucht, dann auch hinten rauszuspielen. Die Sicherheit hatten wir dann, haben 2-3 Chancen, die man auch machen kann, haben das Spiel so ein bisschen in der Hand. Die letzten Minuten hat dann Lübeck so ein bisschen umgestellt, es hat uns dann so ein bisschen so halb den Zahn gezogen. Zweite Halbzeit war Lübeck dann schon sehr präsent. Ich fand uns aber stabil. Wir haben super verteidigt. Natürlich passieren auch mal Torchancen gegen uns. Die waren dann zweimal da. Die klären wir aber dann sehr gut, sind stabil und gehen dann mit dem, was wir uns auch vorgenommen haben, bei Standards einfach gierig zu sein. Das 1-0 müssen dann das 2-0 nachlegen durch Willi, wo wir dann nach einer Flanke in der Box einfach frei sind. Und ich glaube, wenn wir das machen, ziehen wir hier die 3 Punkte. Der Gegenzug ist da. Toller Kopfball, 1-1. Und dann haben wir uns wieder dagegen gestemmt und nehmen hier verdient den Punkt mit.
Ja, also ich glaube, das können wir insgesamt alles so unterschreiben. Und ja, ihr habt es gehört, er sagt halt, müssen das 2-0 machen, weil wir frei sind im 16er. Ja, es ist eine dynamische Aktion, das ist ein hohes Niveau, was in dem Moment erwartet wird, aber wenn du...
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Ding, dass von 10 Dingern machst du davon vielleicht 4 oder 5. Ja,
aber wenn du eine 50-50-Chance hast, dann musst du halt auch mal eine 50-50-Chance machen, wenn du...
Ja, aber wir haben uns hier schon über ganz andere Chancen unterhalten, die der VfB in dieser Saison vergeben hat. Also
ohne Zweifel, unbenommen gebe ich dir recht. Ich sag ja, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber es ist eine gute Chance aufs 2-0 gewesen und dann gewinnst du das Spiel.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Da wir ja gerade schon von...
Ansonsten ist dir aufgefallen, ich glaube, es ist 4-mal das Wort stabil gefallen.
Das muss man der Oldenburg lassen. Also wir haben uns ja, ich glaube, vor 2 Wochen ja schon drüber unterhalten, dass man nicht nur eine der schlechtesten Offensivreihen stellt, sondern auch damals mit Abstand die schlechteste Defensivreihe.
Inzwischen ist es nur noch die drittschlechteste.
Da kommen wir dann auch gleich noch zu drauf zu sprechen, wenn wir so ein bisschen über die Liga im Gesamten sprechen. Ja. Am Samstag war das eine sehr stabile Leistung. Also man hat wirklich kaum was zugelassen. Also wirklich dieser Pfostenschuss und der Kopfball sind so die einzigen Sachen, wo ich wirklich sage, da war wirklich Gefahr.
Ja, nee, ja, genau. Eine Aktion noch kurz vor Schluss, eben einmal.
Völlig vergessen. Ein
Lob, ja. Nico Kniestock, 88. Ja. Minute, bericht Lübeck nochmal so auf der rechten Seite durch. Kritik an dem Offensivspieler vom VfB Lübeck, der braucht ein bisschen lange, aber Lob an Kniestock, der sich da dann ja in den Schuss wirft und ihn grätschend blockt. Also das war schon nochmal ein dickes Ding. Aber ja, ansonsten hast du recht, ja.
Im Anschluss gab es dann auch noch eine kleine Aufregerszene, auch wenn wir das Gefühl haben, dass das eher so Oldenburg-exklusiv ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, direkt im Gegenzug Tom an die Aktion, Leiter, ja. wo Kniestock sich da zwischenwirft, geht es noch 1-2 Minuten so ein bisschen, ich glaube, dann wird der Ball noch rausgeworfen, weil da jemand vielleicht auf dem Boden liegt. Und dann kommt Oldenburg durch einen fatalen Fehlpass von Lübeck irgendwie in die Mitte nochmal an den Ball. Geider wird freigespielt auf halb rechts, schließt ab. Ein Lübecker wirft sich genauso wie Kniestock in den Ball rein. Du sagst, er kriegt den Ball vorher gegen das Bein. Das ist schwer zu sagen am Bildschirm, weil wir haben sehr kleine Bildschirme. Aber und kriegt den Ball dann gegen den Arm. Erst, und das ist wirklich eine sehr, also ich sag nochmal, das ist schwer zu erkennen. Erst dachte ich, er kriegt den Ball gegen den Oberarm. Dann habe ich gedacht, okay, er kriegt ihn doch gegen die Hand oder gegen den Unterarm. Da haben sich die Oldenburger, also vor allem die Bank, haben sich alle tüchtig aufgeregt.
Ja, das war der letzte Angriff des Spiels, natürlich regst du dich auf.
Du sagst, für dich ist das zu wenig. Und wie gesagt, hast du gesagt.
Ja, Moment, zu wenig ist wieder die falsche Formulierung. Für mich, wenn ich die Regel richtig im Kopf habe und richtig verstehe, ist halt der entscheidende Unterschied, dass der Ball erst gegens Bein geht. Und von da
Wenn er erst gegens Bein geht,
Also ich bin mir sehr sicher, dass er zuerst gegens Bein gegangen ist und von da prallt er dann gegen den Arm. Ja, ich kann jeden Oldenburger verstehen, der in der letzten Aktion da natürlich schreit und sagt, er möchte ja gerne den Elfmeter haben. Ich glaube, dass es regelkonform war, den nicht zu geben.
Ich glaube, das ist halt so ein Ding, das werden die meisten kennen. Wenn er gegeben wird, kann man sich nicht beschweren. Wenn er nicht gegeben wird,
Wollen wir das Phrasenschwein schon wieder rausnehmen?
Nein, oder? Das war doch gar nicht. Bitte, Lars. Also entschuldige, aber das war doch jetzt keine Phrase.
Oh, du balancierst.
Nee.
Du balancierst an der gelb-roten Karte.
Das war keine Phrase. Und vor allem auf einem anderen Blatt steht ja nochmal, ob der Elfmeter überhaupt reingegangen wäre. Ne? Wollen wir auch nicht unterschlagen.
Ach komm, das Fass machen wir jetzt.
Nee, ich habe ja gar kein Fass. Das war ja auch überhaupt nicht. Das war auch überhaupt nicht auf den letzten Elfmeter bezogen, sondern allgemein. Davor hat der Meier eiskalt verwandelt in Bremen. War jetzt keine Spitze oder sonst was, war einfach allgemein bezogen, weil die Elfmeter von Oldenburg in den letzten 1,5-2 Jahren jetzt nicht das Gelbe vom Ei war.
Keine Liebesgeschichte.
Ne? Genau.
Aber lass uns doch mal eben überleiten, wo wir jetzt gerade noch Dario im Kopf haben, 4-mal stabil. Das hat ja natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie er aufgestellt hat. Da gab es ja doch die ein oder andere interessante Veränderung in der Startelf, würde ich sagen.
Adam hat einmal die Seite gewechselt.
Nö, nicht die Seite gewechselt, aber von innen nach außen.
Ja, also ist quasi ein weiter rausgerückt.
Also wichtig erstmal, VfB hat mit einer Viererkette gespielt. Ja, der hat ja in den letzten Wochen auch immer mal mit einer Dreierkette gespielt. Da ist es dann schon etwas einfacher mit der Verteilung Mitte, links, rechts. Viererkette diesmal, glaube ich, auch grundsätzlich, wenn alle da sind, das favorisierte System vom Trainer. Und da Nico May als Linksfuß halb links gespielt hat und Leon Deichmann halb rechts, hat Anwar Adam rechte Viererkette gespielt und Patrick Möschel vor ihm. Das ist auf jeden Fall schon mal, genau, der sonst ja häufig rechts hinten spielt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Variante gewesen, die, glaube ich, definitiv darauf abgezielt hat, erstmal stabil zu stehen. Weil klar, Patrick Möschel geht auch mit Energie nach vorne und ist dynamisch, aber er ist jetzt erstmal auch ein defensiv denkender Spieler, so würde ich es mal formulieren.
Da möchte ich einmal einwerfen, da erinnere ich mich noch an das Gespräch, was ich mit ihm hatte, ja, hier in unserem sehr Podcast.
Ja. Hört euch das nochmal an, könnt ihr alles im Feed sehen.
Muss ich das nicht sagen. Da habe ich ihn auch gefragt, dass er ja, ob er damals als Verteidiger geholt worden ist nach Oldenburg oder als Flügelspieler offensiv, weil er hat früher in den vorigen Stationen immer offensiv gespielt. Da hat er mir gesagt, nee, war jetzt nicht der Plan, dass er hier Rechtsverteidiger wird, sondern das hat sich dann so ergeben.
Okay.
Also insofern spielt er eigentlich auf seiner angestammten, naturellen Position sogar.
Gut, da weißt du wieder mehr als ich. Oder ausnahmsweise mal mehr als ich. Aber definitiv ist es ja eine Variante gewesen, die auf jeden Fall auf der rechten Seite schon mal für viel Stabilität gesorgt hat und auch sorgen sollte. Dann zweite interessante Veränderung, Marc Schröder ist zurück in der Startelf nach langer Verletzung. Da war es dann die große Frage gewesen, Abwehr oder Mittelfeld. Da zurzeit genug Abwehrspieler da sind, hat Fossi ihn vorgezogen ins Mittelfeld an die Seite von Willem Hofrogge.
Auf der 6, ja.
Auch interessant in dem Zusammenhang, Hofrogge zurzeit sehr formstark, bleibt drin. Podrimai als so der ganz klassische Sechser, Abräumer, zweikampfstark, ist erstmal draußen auf der Bank gewesen. Und dann natürlich die ganz entscheidende große dritte Änderung auch, Markus Ziais erstmals in dieser Saison auf der Bank. Drilon Demai als einziger zentraler Stürmer, hinter ihm Möschel auf rechts, Taritas Zehner und links Lubongo. Also so ein klassisches 4-2-3-1. Aber ja, Markus Ziais, immer gesetzt gewesen, erstmal draußen.
Nicht verwunderlich.
Ist das so?
Ja, ist so. Also
Führe das doch gerne aus.
Ja, da haben wir, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir uns, oder vor allem ich ja in dem Fall, du hast ja sogar gesagt, das ist ein 20-Tore-Stürmer, wo ich dich ganz schief und angeguckt habe und die jegliche geistige
Übertreib's nicht.
Naja, du weißt, was ich meine.
Grundsätzlich ist das richtig, ja, dass ich das gesagt habe.
Man könnte sagen, der blanke Fluch liegt auf Ziais. Also du hast das damals nach dem 4-0 gegen die Pauli-Reserve, hast du gesagt, wo er zwei Buden gemacht hat. Ja. Wenn das sich alles stabilisiert, dann ist das ein Stürmer für 20 Tore. Seitdem hat er nicht eine Torbeteiligung, glaube ich, gehabt.
Das ist richtig.
Willst du dich dazu äußern, oder?
Tatsächlich nach dem Debüt von Dario Fossi als Trainer und dem 4-0-Sieg gegen St. Pauli 2 habe ich das gesagt, ja. Ach, weil ich das auch im Grundsatz, wenn es mal laufen würde und Markus Ziais ist der gesetzte Stürmer drin ist und es im Team besser laufen würde insgesamt und natürlich auch diese ganze Gesamtkonstellation gibt jetzt gerade gar nicht her, dass man so ins Laufen kommt, dass da vorne einer mit 20 Toren steht. Im Grundsatz würde ich ihm das zutrauen, aber man muss ja wirklich sagen, seitdem kein Tor.
Ja, und ich habe,
wie du sagst, auch, glaube ich, keine Torbeteiligung.
Nee,
weiterhin 4 Saisontore, allerdings damit immer noch bester VfB-Angreifer. Wir sind bei unserem Dauerthema hier, dass wir einfach mal einen finden müssen in Oldenburg, der regelmäßig Tore liefert.
Lukovic. Ja, der war schon mal hier.
Der ist nicht frei. Er ist nicht frei.
Choupo-Moting.
Ich würde jetzt eher sagen Guguaze, aber der ist auch nicht frei. Inzwischen 15 Saisontore für den Bremer SV. Das muss man erstmal machen bei einer Mannschaft, die,
wieder
ich gucke
steht,
mal kurz auf die Tabelle, 28 Tore bis jetzt geschossen hat, davon 15 Guguaze.
Wer jetzt schnell im Rechnen ist, das ist über die Hälfte.
Das ist korrekt.
Auch wenn ich gerade gesehen habe, dass du lange überlegt hast.
Nee, das ist korrekt. So, wo waren wir eigentlich? Ja, also,
ich sollte mich erklären.
Genau.
Dann erkläre ich mich. Das hat natürlich nichts mit Markus als Person zu tun, der war auch bei uns im Podcast und feiner Kerl. Nur ich finde einfach, also zum einen mega undankbare Situation, weil wenn du bei einer Mannschaft spielst, wo es einfach nicht läuft und dann machst du die Buden nicht und ist ja auch, und was dann, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, er ist quasi der, ich will jetzt Tom Geiler nicht unterschlagen, aber er ist der einzig wirklich etablierte Stürmer, der auch wirklich die Liga schon kennt. Ist natürlich auch undankbar.
Also neben Drilon Demai natürlich, ne?
Ja, gut, aber Demai ist da ja auch eher so langsam erst durch Fuad reingerutscht. Der hat ihn ja das erste Mal da spielen lassen. Ja. Und Demai wirklich als klassischen Stürmer zu sehen, das kann ich noch nicht. Vielleicht kommt das noch, aber ich sehe ihn immer noch eher so als Hängespitze oder als offensiven Mittelfeldspieler. Und das ist natürlich dann undankbar, aber nichtsdestotrotz habe ich oft das Gefühl gehabt, dass das Spiel auch oft einfach an CIs vorbeiläuft. Fossi hat ja immer auch versucht, das zu erklären und hat immer gesagt, ja, wir wollen CIA auch ein bisschen rausziehen, dass der Spieler binden soll und dann werden die Räume frei. Ja, hat aber nicht geklappt. Ständig läuft das Spiel an CIs vorbei. Und er kriegt, natürlich ist das ein abschussstarker Stürmer, da gehe ich mit, aber dafür braucht er dann auch die Zuspiele, die er einfach nicht bekommen hat. Also ihr merkt, das ist ein vielschichtiges Problem, aber trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass CIs ein 20-Tore-Stürmer ist.
Ich bin froh für dich, dass du auf jeden Fall das andere Problem, das dazu gehört, am Ende noch
hast. Ja, wie gesagt, ich mache das ja nicht nur an ihm fest, aber trotzdem, genauso wie Wegner kein klassischer Stürmer ist, der für 20 Tore in der Saison gut ist. Und das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt was gegen Max habe. So, der war
ich meine das auch gar nicht. Ich meine das jetzt inhaltlich bezogen. Mir ist nämlich wichtig, ist alles richtig, was du sagst, aber der letzte Aspekt, dass du auch die Zuspiele brauchst und in die Situation kommen musst, der ist schon meiner Meinung nach ein sehr entscheidender. Weil du hast gesagt, er ist halt wenig ins Spiel eingebunden. Ja, ist er. Aber in einem 4-2-3-1-System als zentrale Spitze hast du keine 50, 60, 70, 80 Ballkontakte wie andere.
Nee, aber Spieler. Dann, wenn du sie hast, musst du sie halt auch reinmachen. Das war halt auch sein Manko.
Oh, aber nee, darum. Nee. Den kann ich dir nicht durchgehen lassen. Wenn du sie hast, musst du sie auch reinmachen. Den kann ich dir nicht durchgehen lassen.
Warte, ich brauche noch Geld fürs Mittagessen.
Das ist eine teure Angelegenheit. Wir hören es einmal klimpern, warte. Elvis wird gefüllt. Da hast du recht, grundsätzlich. Und er hätte auch definitiv schon das eine oder andere Tor machen können oder müssen. Aber ja, es ist, finde ich, schon dann immer in der Bewertung wichtig, dass du als Mittelstürmer bist du nicht ständig im Spiel eingebunden. Das sind alle anderen großen Mittelstürmer auch nicht, aber die sind halt dann da, wenn es wichtig wird. Und das ist bei ihm bis jetzt nicht so der Fall.
Also ich will jetzt, auch wenn du mich gleich wieder geißeln wirst, ich will jetzt hier nicht den großen Vergleich ziehen, aber... Oh Gott, ich weiß schon, was jetzt gleich von dir kommt. Aber ein Erling Haaland, der ist ja auch bei City nicht permanent ins Spiel eingebunden. Nee. Aber der macht da, also ich glaube, was hat er jetzt am Wochenende wieder für ein krankes Ding gemacht? Also irgendwie im Fliegen von der Seite, weiß ich nicht.
War in der Champions League,
aber. Ja, genau, Champions League letzte Woche.
Tor. Ja, also schöne Grüße an Markus Ziyech, du hörst, warum erwartet mal ein Tor, wo du mit dem Rücken 2 Meter hochspringst, im Zlatan Ibrahimovic-Stil mit der Hacke den Ball ins Tor beförderst.
Nee, ja.
Also wir wollen die Latte nicht zu groß hängen, aber da wäre das nächste Wochenende wäre doch mal ein guter Zeitpunkt dafür.
Ja, hast du schön gesagt, Lars. also wie gesagt, das ist ein sehr... vielschichtige Angelegenheit so. Ich glaube einfach, dass Markus, das ist immer schwer zu sagen, aber wir sind ja ein Podcast, wir labern ja hier herum, wir sind ja keine Experten. Ich persönlich finde Markus, glaube ich.
Du bist kein Experte. Okay, weiter.
Ach ja, Gott, mein, diese Arroganz ist aber so unfassbar. Jede Woche, wirklich. Ach. Ich glaube, Markus funktioniert am besten und das hat Fosse ja auch versucht mit dem Mai als so eine Art Doppelspitze. Der funktioniert am besten, wenn er noch so einen kleinen Wuseligen um sich herum hat, der ihm dann auch im Umkehrschluss vielleicht auch mal die Räume frei macht. Und wusste ich nicht so richtig, was ich mit CIS irgendwie. Ich wusste jetzt nicht so richtig genau, wo seine Stärken liegen, weil natürlich haben wir uns im Vorfeld seiner Verpflichtung auch immer informiert und so, aber das ist jetzt auch, wenn wir da ab und zu mal mit einem Schmunzeln drauf geguckt haben, er ist jetzt kein Dribbler vom Herrn. Ballfest machen, auch schwer einzuschätzen. Ja. Hätte ich eigentlich gedacht, das ist seine Stärke, aber.
Ja, kann er auch.
Ja, und Abschluss, aber wenn es. Ja, ich will nicht zu kritisch sein, wie gesagt. Die Probleme liegen auch in anderen Mannschaftsteilen dann.
Genau. Wir werden das weiter beobachten, aber es ist halt jetzt einfach mal interessant zu sehen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Nächsten Samstag Heimspiel gegen TSV Havelse. Es gibt jetzt wahrscheinlich nach diesem Wochenende, wie gesagt, das Spiel war völlig in Ordnung, glaube ich, keinen Grund, das System zurückzuwechseln. Nee. Das heißt, es wird ein 4-2-3-1 sein. Und da halte ich dann wahrscheinlich erstmal Drilon Demay für gesetzt beziehungsweise im Vorteil. Markus Ziyech wurde auch erst in der 81. Minute eingewechselt. Also ist jetzt auch nicht so, dass er direkt 60., 65. gekommen ist. Ja, vielleicht tut ihm die kleine Pause auch mal einfach ganz gut.
Ja, ich hab's ja gesagt.
Der hat fast jede Minute bis jetzt gespielt. Eben. Der weiß, dass vorne Druck auf seinen Schultern lastet.
Und als Stürmer bist du halt was das angeht, halt auch echt die ärmste Sau. Weil, wie gesagt, wenn die... Nein. Nein.
Das kann ich dir nicht durchgehen lassen.
Oh Mann.
Es tut mir leid, aber das kann ich dir nicht durchgehen lassen.
Mann, jetzt muss ich... Aber wie soll das denn auf? Also, ich muss doch hier den Podcast so führen können, wie ich möchte.
Du hast langfristig ein Problem.
Ja.
Werf ein. Ah, das ist Gold in meinem Ohr.
So, jetzt muss ich mir jetzt jedes Mal ganz genau überlegen, was ich sage. Also, ja. Ich darf es ja jetzt nochmal sagen, ich habe es ja schon gesagt, ärmste Sau und so weiter.
Ja.
Und du machst dir natürlich auch selber den Druck dann. Also er weiß ja selber, dass er so und so viele Minuten oder Spiele nicht mehr getroffen hat. Und natürlich nagt das an einem. Und vielleicht ist die Pause, wie du gesagt hast, vielleicht ist sie ja dann ganz gut, wenn Fossi die ihm jetzt gibt. Und wenn den Mai trifft, ist er eigentlich fast noch besser. Weil das vielleicht dann auch zuerst nochmal zeigt, ja gut, ich muss jetzt nicht derjenige sein, der hier die ganzen Buden macht. Sondern auch die anderen. Und die Jungs, die unseren Podcast hören aus der Mannschaft, vielleicht könnt ihr ihm ja mal ein, zwei Videos von Haaland zeigen, dann wird das auch.
Oh, jetzt hast du gerade versucht, inhaltlich wieder was zu begründen und dann kommst du wieder mit so einer Nummer.
Dafür bin ich da, Lars.
Ansonsten Videos von Davy Selke.
Trifft ja
auch ganz gut zur Zeit.
Ja, das hätte ich nicht gedacht.
Bringt seinem Verein nur nichts. Ja, komm, lass uns einen Schritt weitergehen. Es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sich das personell entwickelt. Vielleicht ein kurzer Zusatz für die Hörerinnen und Hörer, die ja es nicht gelesen oder gesehen haben. Raphael Brandt und Lino Schäfer sind noch kurzfristig ausgefallen. Das heißt, da fehlte in der Offensive natürlich schon
Pascal auch Richter einiges. War auch nicht dabei.
Pascal Richter ist jetzt auch schon seit ein paar Wochen muskulär ein Problem oder Faserriss, eins von beiden, schon raus. Also es fehlten auch jetzt ansonsten die
Boccaccio im Aufbautraining.
Genau, auch mit einem wohl schwereren Infekt schon länger raus. Also in der Offensive fehlen dann auch so ein bisschen die Möglichkeiten zu variieren, wohingegen hinten jetzt eigentlich fast alle wieder da sind. Hm. Wir werden es sehen am Samstag gegen Havelse. Ein Spiel. Ja, ich bin jetzt gerade, wir haben Montag, Sonntag, VfL Bochum gegen Bayern München, Letzter gegen Erster.
Wenn ich jetzt das sage, was ich sagen möchte, dann werfe ich da gleich wieder Geld rein. Jetzt gibst du mir einen kurzen Freifahrtsschein?
Nein. Jetzt haben wir nächstes Wochenende auch Letzter gegen Erster in der Regionalliga Nord, VfL Oldenburg gegen TSV Havelse. Ja, ich halte die Ausgangssituation allerdings für wesentlich ausgeglichener als in der Bundesliga. Ich sehe da auf jeden Fall Chancen, was zu holen. Und was wolltest du sagen?
Sag ich nicht. Sonst muss ich ja bezahlen.
Ja, du. Dann rede ich einfach weiter. Ja, komm, sprich dich aus.
Ja, da kannst du ja nur gewinnen.
Okay, wir müssen aufhören, aber eigentlich müssen wir schon wieder zahlen. Aber dreimal reicht für diese Folge.
Ja, wir sollten das einführen, dass man 3 Strikes hat pro Folge und dann muss man zahlen, finde ich. Nee, also find zumindest nicht für mich, weil sonst zahle ich mich hier dumm und dämlich.
Ich finde allerdings übrigens nicht, dass du in dieser Tabellenlage einfach nur gewinnen kannst. Da kannst du nur gewinnen, nee, das kannst du sagen am 5. Spieltag.
Ja, aber, ich meine in der Konstellation, du als Tabellenletzter, natürlich.
Ja, aber wenn du verlierst, ist die Kacke am Dampfen.
Natürlich. Ja, Entschuldigung.
Hab ich doch jetzt extra gemacht, dass du das noch fast verpasst. So.
Das war Musik in meinen Ohren, Lars. Nach dem Spiel gegen Havelse kommt dann Eintracht Norderstedt nach Oldenburg.
Der erste Rückrundenspiel.
Das erste Rückrundenspiel, genau. Und eine Woche drauf dann wiederum spielt der VfB gegen Ottensen, die, ich habe es eingangs schon erwähnt, wir wollen mal kurz so ein bisschen über die Liga sprechen, sich am Wochenende eine deftige 1:9 Klatsche zu Hause wohlgemerkt abgeholt haben gegen Phoenix Lübeck.
Ja.
Also krass. als ich mir die Ergebnisse angeschaut habe von dem Wochenende, dachte ich, ich gucke nicht richtig.
Ja, vor allen Dingen auch, weil Ottensen war, ich müsste es jetzt mal kurz parallel nachgucken, gerade in den letzten Wochen relativ stabil geworden. Okay, letzte Woche, die Woche davor 4:0 in Meppen verloren, aber das kann mal passieren. Davor 4:1 in Norderstedt gewonnen, 3:0 gegen den TSV Havelse gewonnen und 4:1 beim VfB Lübeck gewonnen. Was sind das eigentlich für 3 geile Ergebnisse?
Also in der Kreisliga würde man jetzt sagen, da sind ganz viele ausgefallen, weil die besoffen waren oder im Urlaub, aber das kann ja nicht sein. Auf
Mallorca oder so, aber das kann ja nicht sein. Also jetzt mal ernsthaft, warum muss ich auf der Zunge zergehen lassen? Die gewinnen 4:1 in Lübeck, gewinnen 3:0 gegen Havelse, gewinnen 4:1 in Norderstedt und danach verlieren die 4:0 in Meppen und 9:1 zu Hause gegen Phoenix Lübeck. Und Phoenix Lübeck ist nun wahnsinnig auch jetzt nicht in Überform zurzeit.
Das ist schon, Ich halte mich jetzt zurück, sonst muss ich wieder bezahlen.
Lübeck, beide Spiele davor verloren. Zu Hause gegen Norderstedt 0-1 und 3-1 in Havelse. Also,
Phoenix Lübeck.
Ja. Also ein wahnsinnig komisches Ergebnis.
Und noch ganz wichtig auch für den VfB, am Wochenende gab es ja auch das direkte Duell, das Kellerduell zwischen dem Bremer SV und dem SV Todesfelde. Das haben die Bremer 3-0 für sich entschieden. Mittlerweile.
Schlecht, weil dadurch VfB weiterhin letzter ist. Allerdings genau. Jetzt auf die Gesamt, also wer da jetzt.
Naja, was heißt schlecht?
Ne? Wenn Todesfelde gewonnen hätten, wäre auch nicht gut gewesen. Ne?
Ja, eben. Also, um euch mal.
Nur mit Blick auf die Tabelle zu zeigen.
Ja, genau. Der VfB ist jetzt aktuell immer noch letzter. Mit 12 Punkten aus 16 Spielen. Eine Tordifferenz von minus 15. Mhm. Ja, und davor. Ja, also ich sag mal bis zum rettenden Ufer, das ist der 13. Platz, also wirklich, also was nichts mit dem, lass mich doch mal weiterreden, was nichts mit Relegation oder Pipapo zu tun hat, also wirklich, wo du ganz sicher gerettet bist, das ist der 13. Platz, wo du dir gar keine Sorgen mehr machen musst. Das sind jetzt 5 Punkte, da steht aktuell Pauli 2 und die haben sogar noch 2 Spiele weniger, also
ein Platz und ein Punkt drüber Teutonia Orten sind.
Die
ich auch für realistischer halte, dass die vielleicht unten mit reinrutschen können. Ja, das ist natürlich jetzt alles noch sehr früh, aber festzuhalten ist, dass nach Havelse mit dem Heimspiel gegen Norderstedt zurzeit 14 Punkte Drittletzter und dem Auswärtsspiel in Ortensen 6 Letzter und 18 Punkte, ein ganz, ganz wichtiger Doppelpack kommt, weil wir können jetzt drüber reden, dass es schön ist, in Lübeck einen Punkt zu holen beim VfB, dass egal was gegen Havelse rumkommt, das sicherlich auch wichtig und gut wäre, aber man da natürlich nicht in der Siegpflicht steht, aber dann bei den beiden Spielen, dann musst du anfangen wirklich zu liefern, weil wenn du in diesen Spielen jetzt nicht mit dem Rückstand, den der VfB hast, anfängst aufzuholen, dann wird es verdammt schwer.
Hilf ihm mal weiter, Lars, da gibt's doch, man benennt die Spiele doch auch in einer bestimmten Art und Weise, ich glaube da ist eine 6 mit bei und Punkte und Spiel, kannst du mir mal helfen, wie heißt das nochmal?
Ja, hast du clever gemacht, den Punkt gebe ich dir.
Ja, wichtige Spiele ohne Frage. Wenn man die gewinnt, dann sieht die Welt vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Hängt natürlich auch immer von den anderen Mannschaften ab, wie die spielen. Aber, und was ich jetzt mir noch.
Du musst auch einfach mal zum Beispiel 2 Spiele in Folge gewinnen, was der VfB in dieser Saison noch gar nicht gemacht hat.
Ja, dann kommst du ein bisschen in den Flow, das stimmt. Andererseits muss das auch nichts heißen, wenn man sich jetzt Ottensen anschaut. Die haben auch 2 Spiele gewonnen.
Also, da werde ich gar nicht schlau drauf. Also, ich gehe gleich nochmal die Aufstellung durch, ob sie da irgendwie da 6 Leute gefehlt haben. Das kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Ja, du, das ist beim VfB ja diese Saison auch schon passiert. Ne?
Das können ja auch mal 13 Spieler fehlen, gibt es ja auch in Vereinen.
Ja. Ein kleiner Einschub noch zum Ende. Wir wollen nochmal die Fans, also euch da draußen erwähnen vom VfB.
Ja.
Was
heißt wir?
Nicht nur wir, sondern auch Dario auf der PK nach dem Spiel hat das angesprochen, aber ich wollte auch nochmal sagen, also wir haben es ja wie gesagt, wir waren jetzt nicht selber in Lübeck vor Ort, wir haben es nur vor dem Bildschirm gesehen, aber das war schon stark, was da wieder, ich glaube, ich wage mich jetzt nicht drauf fest, Nord- oder Südtribüne, weiß ich nicht, was das war, aber wie viele von euch da wieder waren und was ihr für Alarm gemacht habt und das wird auch auf jeden Fall ein Faktor, glaube ich, noch sein in dieser Saison, diese absolut, Unterstützung. Absolut. Gerade Lars hat zu mir gesagt, das ist ja auch nicht immer eben um die Ecke, Lübeck.
Ich wollte gerade sagen, Samstag
also,
14 Uhr in Lübeck, der Tag ist weg.
Ich sag mal so, wenn der VfB so spielen würde, wie ihr euer Fansein auslebt, dann sähe die Situation anders aus. Aber wir hören mal rein, was Dario zu der ganzen Sache gesagt hat.
Und zu allerletzt muss ich sagen, dass es einfach ein Lob von uns als Mannschaft, als Verein ausgesprochen werden muss. Und das natürlich, wenn ich sehe, es kommen hier, glaube ich, 300 Oldenburger hierher, machen Stimmung, sind da für uns in einer schwierigen Phase. Das muss ich sehr, sehr erwähnen und loben. Und wir sind stolz drauf, diese Fans zu haben, dass sie uns unterstützen.
Was gibt es für ein besseres Schlusswort als das, Lars?
Absolut. Ich finde, das kann man einfach so stehen lassen.
Wir beide hören uns in 2 Wochen wieder. Nächste Woche wirst du wieder einen interessanten Gast für uns haben, würde ich meinen. Würde ich hoffen.
Würde ich auch meinen, aber ich will jetzt noch nichts versprechen.
Wir wollen nichts versprechen, aber so ist ja eigentlich unser...
So ist unser Rhythmus, ja.
Unser Rhythmus. Uns beide hört ihr in 2 Wochen wieder. Dann sind wir, was die Tabelle und die Ergebnisse des VfB angeht, wieder mal ein bisschen schlauer und vielleicht auch positiver gestimmt.
Dann direkt nach dem Heimspiel gegen Norderstedt.
Exakt.
Da geht's zur Sache.
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Lars, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, habe ich von dir geklaut. Mit dir ihr da draußen, bleibt sportlich. Ciao.
Ciao, ciao.